Das ist ja wirklich so ein Albtraum, auf dem man irgendwie gar nicht aufwacht.
Ich glaube, man kann es auch keinem verübeln, der nach so einem Erlebnis sagt, ey, ich will erstmal mit Gott nichts mehr zu tun haben.
Der Schmerz ist da, das Unbegreifliche ist da. Aber ich würde sagen, die Ewigkeit hat für mich eine ganz neue Bedeutung bekommen.
Unser Leben fühlt sich doch manchmal wie so eine Achterbahnfahrt an. Mal geht's rauf, mal runter und dann sind da immer wieder diese Kurven, die man einfach nicht kommen sieht. Meine heutige Gesprächspartnerin Suse Schmell hat jede Menge solcher Höhen, Tiefen und Kurven erlebt. Und sie ist der tiefen Überzeugung, an Gott festhalten lohnt sich immer. Mein Name ist Kim Diehl und ich begrüße dich ganz herzlich zu Echt und Ehrlich, dem FTH-Talk. Ganz egal, über welches Thema wir hier sprechen, wir sprechen echt und ehrlich drüber. Und jetzt ist sie hier bei mir. Herzlich willkommen, Suse. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Suse, du hast in deinem Leben schon unheimlich viel bewegt. Du bist Leiterin des Zentrums von Jugend mit einer Mission Bad Blankenburg. Du sitzt im Kreistag und im Stadtrat. Du engagierst dich in Deutschland und auch überall auf der Welt. Und es geht so weit, dass dich die Mitteldeutsche Zeitung als die Thüringer Theresa bezeichnet. Hast du denn so einen Leitsatz oder ein Motto, das dich bei all dem, was du tust, antreibt?
Ja, also meine Mutter hat mir schon von klein auf immer diesen Satz beigebracht, das will ich mir schreiben in Herz und Sinn, dass ich nicht nur für mich auf Erden bin, dass ich die Liebe, von der ich lebe, liebend an andere weitergebe. Und das ist eigentlich so ein Satz, der mich immer begleitet.
Also, dass du die Liebe Gottes sozusagen an andere Menschen weitergibst.
Richtig.
Sehr schön. Wie kann man sich denn die Arbeit von Jugend mit einer Mission vorstellen? Also, was macht ihr da so?
Also, Jugend mit einer Mission ist sehr vielfältig, aber so zusammengefasst kann man sagen, junge Menschen aus allen Ländern gehen in alle Länder, um Gottes Liebe weiterzugeben und das Evangelium den Menschen in Wort und in Tat zu bringen. Und das hat sehr, sehr viele Ausdrücke. Also bei uns in Bad Blankenburg im Zentrum, da haben wir eine starke Flüchtlingsarbeit. Wir schicken aber auch Teams in verschiedene Länder. Wir haben uns beteiligt an so karikativen Projekten, also medizinischen Projekten, wo zum Beispiel die Handwerker bei uns aus der Region also ein Zahnarzt und eine Augenklinik als Container gebaut haben und dann an die Enden der Erde geschickt haben, zu den pazifischen Inseln. Es hat ganz viele Ausdrücke. Wir machen Kurse, Bibelkurse, Trauma-Heilungsseminare für Flüchtlinge. Wir gehen in Flüchtlingsheime, wir gehen in Bordelle, Frauen besuchen, wir gehen in Gefängnisse. Also eine sehr vielfältige
Arbeit.
Ganz
vielfältig, ja. Und jetzt hast du wahrscheinlich schon ganz viel auch mit Gott in dieser Arbeit erlebt. Gibt es so eine Highlight-Geschichte, die dir in besonderer Erinnerung geblieben ist?
Oh, da könnte ich echt ganz viel erzählen. Natürlich ist für mich so eine ganz prägende Geschichte, wie unser Zentrum in Bad Blankenburg entstanden ist, weil das habe ich mir selber nie ausgesucht. Ich habe das immer in meinem Leben so erfahren, dass ich immer Gott um seine Führung bitte. Und so war das auch, als ich mit der Schule fertig war. Da habe ich ihn gefragt, was soll ich denn mit meinem Leben machen? Also ich kann alles ein bisschen, aber nichts ordentlich. Und dann hat er mich sehr konkret zu Jugend mit einer Mission geführt. Da habe ich da eine Jüngerschaftsschule gemacht. Und dann habe ich dort an der Uni, die haben ja auch eine Uni, da habe ich dann mein Studium gemacht und das hat mich in über 30 Ländern gebracht.
Wow.
Und und als ich dann fertig war, das kann man sich irgendwie gar nicht ausrechnen, dann sagt Gott zu mir, geh zurück in deine Heimatstadt.
Und die war Bad Blankenburg?
Das ist Bad Blankenburg, da bin ich aufgewachsen. Und dann denkst du so, das ist die volle Ernüchterung. Und du denkst so, jetzt geht das Leben los, jetzt gehe ich nach Tansania und mache da irgendwo was Großes. Und dann sagt Gott, geh in deine Heimatstadt. Das war so
völlig. Und da war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht viel los,
Da oder? War nicht wirklich viel los. Und ich habe einfach in der Buchhandlung meiner Mutter gearbeitet, weil ja, sie ist schwer krank geworden. Und dann musste ich da irgendwie einspringen. Und habe dann aber im Laufe der Jahre gelernt, dass das Leben in so einer Kleinstadt auch was Besonderes ist. Mhm. Und dass man dann auch so versteht, wie eine Kommune funktioniert. Und ja, man lernt alle Menschen kennen. Ich habe dann angefangen, mich da in der Schule zu engagieren. Und dadurch bin ich dann auch irgendwo in der Politik gelandet. Mhm. Und da könnte ich jetzt sehr, sehr viel erzählen. Und dann, nach 10 Jahren, haben wir durch eine sehr klare Führung von Gott sozusagen ein Haus gekauft. Das ist die alte Druckerei meines Urgroßvaters. Und wir haben das umgebaut in ein modernes Missionszentrum.
Wow. Und wie kam das, dass ihr dieses riesige Haus gekauft habt? Also man kauft ja jetzt nicht alle Tage mal so ein großes
Haus. Ja, das war eigentlich auch nie der Plan. Also ich habe im Prinzip einen Tag vorher davon erfahren, dass das Haus, also die Druckerei umzieht. Und dann bin ich zur Verabschiedungsfeier gefahren und während dieser Verabschiedungsfeier hörte ich die Geschichte. Und als ich die Geschichte gehört habe, da war mir klar, wir können doch nicht einfach das Haus jetzt verkaufen. Das ist doch Gott geweiht gewesen. Die Geschichte muss doch weitergehen. Und in dem Moment hat auch Gott zu mir gesprochen, dass die Geschichte weitergehen soll. Und das war dann eine sehr spannende Geschichte für sich. Das führt jetzt zu weit, das zu erzählen, aber auf unserer Webseite gibt es ein kleines Video dazu, da kann man sich das mal anhören. Es ist eine atemberaubende Geschichte.
Mhm. Ja. Und es war auch eine Druckerei, wo Bibeln gedruckt wurden.
Genau,
ne?
Richtig.
Deshalb, dieses Haus ist Gott geweiht.
Und das ist auch sozusagen die Bestimmung, auch, die wir haben, dass die Bibel wirklich zu den Menschen gebracht wird. Und wir haben damals schon mit einer Bibelverteilung begonnen, zum 500-jährigen Jubiläum der Reformation. Haben in, ich glaube, war das in 30 oder in 50 Dörfern, ich weiß es nicht mehr genau, haben wir überall von Haus zu Haus sind wir gegangen, haben Bibeln verteilt, auch in unserer Stadt. Und jetzt sind wir beteiligt an so einem modernen Bibelübersetzungsprojekt, wo die Bibel in der mündlichen Muttersprache den Menschen zuteil wird. Also sehr spannend. Ja.
Also, dass auch Leute, egal wo sie sind, quasi Zugang zum Wort Gottes
Weil
bekommen.
Weil im Prinzip 80% der Weltbevölkerung, die lernen eigentlich mündlich und viele können gar nicht lesen und die lesen können, die lesen nicht mehr. Und deshalb ist es eigentlich klug, die Bibel sozusagen hören zu können. Mhm. Und wenn man es dann noch in der Muttersprache, das spricht, den Dialekt hört, dann berührt einen das besonders emotional. Und deshalb sind wir auch da daran interessiert, die Bibel sogar in Deutschland in den unterschiedlichen Dialekten, in den Muttersprachen zu übersetzen.
Ja. Wie schön. In deinem Leben gab es aber ja jetzt nicht nur diese Highlight-Geschichten und diese Wunder, sondern du hast auch schwere Schicksalsschläge erlebt. Einer davon war am 24. Februar 2024. Das war ein Tag, der dein Leben wahrscheinlich für immer verändert hat. Nimm uns mal mit in diesen Tag hinein, was ist da passiert?
Ja, das war ein Tag, also im vergangenen Jahr, wo ich in Tansania war. Ich war Teil einer Mastergruppe bei Jugend mit einer Mission. Habe ich ja schon erwähnt, dass es da eine Uni gibt. Und ich wurde angefragt, ob ich bei so einem Masterprogramm mitmachen würde. Und da ging es um Pionierarbeit, also Missionspionierarbeit in den entlegensten Gebieten. Und wir waren insgesamt 30 Teilnehmer und 10 Mitarbeiter. Und wir haben dann immer so Intensivmodule. Und da war ich in Tansania. Wir hatten gerade eine Woche Unterricht hinter uns und hatten einen Tag bei den Maasai als Ausflug, wo wir auch einen Auftrag hatten, um mit denen ins Gespräch zu kommen und zu lernen, wie die Leiter einsetzen, wie die Entscheidungen treffen. Ja, und wir hatten einen bombastischen Tag dort. Es war wirklich so ein himmlischer Tag, einer der schönsten Tage für mich, weil wir so auf Augenhöhe einander begegnet sind. Es sind viele Dinge, die sie so erzählt haben, wo wir von lernen können. Mhm. Und dann am Ende haben sie uns eingeladen und wir haben unter den Bäumen gesessen, wir haben zusammen gegessen und dann sind die Männer um die Wette gehüpft, in die Höhe gesprungen, wie die Maasai das so machen. Dann haben die Maasai uns gefragt, ob wir für sie beten können. Es war sehr, sehr bewegend. Ein wunderschöner Tag. Wir waren so erfüllt und dann sind wir in die Busse gestiegen. Und der eine Bus, der war eigentlich schon auf dem Hinweg immer nur am Singen. Und ich bin in den anderen Bus und dann sagten die aber, nee, pass auf, der Bus ist voll, du musst in den Bus. Ja. Und dann sage ich, ja, okay, drehe mich um, will losgehen. Und dann ruft aber einer noch raus und sagt, hey, aber Suse, wir wollten uns doch noch unterhalten. Und dann sage ich, ja, der Bus ist aber voll. Und da steht dann einer auf, geht raus und sagt, hier kannst du meinen Sitz haben. Also wir tauschen die Plätze, wir fahren los, es ist eine 2-Stunden-Fahrt, wir sind so 3 Minuten vom Ziel entfernt. Und biegen nach links ab und auf einmal tut es einen Riesenschlag hinter uns. Wir drehen uns um und, ja, und dann schreit nur einer und sagt, das ist der LKW, der uns entgegenkam. Der ist in den Straßengraben rein. Und dann schrie unser Kursleiter nur, wo ist unser zweiter Bus? Wo ist unser zweiter Bus? Und dann ja, sind wir ganz schnell hingerannt. Und ich bin ihm hinterher und dann gucke ich nur in diesen Straßengraben rein und sehe so ein ganz kleines Stück von unserem zweiten Bus unterhalb vom LKW.
Also der war quasi komplett begraben?
Komplett. Also der LKW hat sozusagen, hatte noch einen Anhänger und noch eine Planierraupe hinten drauf und hatte dann, sind die Bremsen total versagt und der ist volle Kanne in diesen zweiten Bus rein und hat den unter sich im Straßengraben begraben. Ja, und dann im Prinzip innerhalb von den nächsten Minuten ist es dann irgendwie gelungen, sind viele Leute angerannt gekommen. Die haben dann schon die ersten Freunde aus dem Bus gezogen. Und das waren dann so etwa 2 Stunden, wo einer nach dem anderen rausgezogen wurde. Und viele sind vor meinen Augen auch verstorben. Insgesamt waren es 20. 8 haben es überlebt und 12 sind gestorben. Ja. Das war so die grobe Zusammenfassung von dem Tag.
Wie schrecklich. Was gab es für dich irgendwie so einen Satz oder so, an dem du dich dann festgehalten hast, der dir in den ersten Stunden irgendwie durch den Kopf ging?
Ja, also man kann sich das ja irgendwie so, das ist ja wirklich so ein Albtraum, auf dem man irgendwie gar nicht aufwacht. Und man muss sich so vorstellen, also es kam kein Krankenwagen. Und dann nach 2 Stunden hatten wir alle Freunde entweder in die umliegenden Krankenhäuser gebracht oder ja, sie wurden dann einfach auch schon weggebracht. Auf jeden Fall saßen wir dann zusammen in dem ersten Bus und sind zurückgefahren. Wir kamen uns vor wie geprügelte Hunde. Und ich habe als erstes sofort den Kontakt mit Gott gesucht und habe gesagt, Herr, das warst nicht du. Ich kenne dich. Ich habe immer, wenn du auftauchst, habe ich erlebt, dann kommen Leute zum Leben, dann versöhnen sich Menschen, Menschen werden heil. Dann kommt der Himmel auf die Erde, wenn Gott wirkt. Sag ich, ja, das warst nicht du. Das war Zauberkraft oder ich weiß es nicht, was es war. Das war Zerstörung, pur Tod. Und ja, und dann, ich höre Gott nicht als Audiostimme, sondern ich höre ihn so in Gedanken. Und auf einmal höre ich so, wie er sagt, ja, aber es musste trotzdem an mir vorbei. Und dann habe ich so sofort zurückgesagt, aber dann gib mir wenigstens einen Satz, der mir hilft, irgendwie damit klarzukommen.
Ja. Was war das für ein Satz?
Und da kam ein Satz, ja, Golgatha sah auch nicht wie ein Sieg aus. Das war der Satz, den ich gehört habe und der hat natürlich ein richtig heftiges Gewicht. Den buchstabiere ich immer noch durch, weil, ja, der geht so tief rein. Weil man kann sich das irgendwie gar nicht vorstellen, ja, die dort ums Leben gekommen sind, das waren Freunde und das waren aber auch alles Leiter von irgendwelchen Stützpunkten in den schwierigsten Gebieten dieser Erde. Also so Länder wie Mali und Niger und Mauretanien und also da, wo keiner wirklich hin will. Und die haben eine bombastische Arbeit gemacht. Waren in ihren besten Jahren und von jetzt auf gleich einfach weggenommen. Das ist irgendwie so unbegreiflich. Also das ist das eine, das Logische, was man nicht so verstehen kann, aber natürlich geht es viel, viel tiefer. Wenn ich da jetzt reingehe, das ist wie so eine große Wunde in mir, die immer wieder neu aufreißt und die wahrscheinlich noch eine ganze Weile braucht, bis es heilt. Ja.
Was hilft dir denn in so ganz schwierigen Momenten, wenn du sagst, wenn die Wunde so aufreißt, ne, das kommt ja auch so in Wellen, was hilft dir in so ganz schwierigen Momenten, damit klarzukommen?
Also, was mir hilft, natürlich, also weinen hilft, wirklich. Geht gar nicht anders. Und Natur, Schöpfung, das hilft unglaublich. Das habe ich so gelernt, dass man immer wieder viel spazieren gehen muss oder schwimmen geht oder einfach da erlebe ich sowieso Gott am allernächsten, wenn ich in seinem Wohnzimmer unterwegs bin. Und das mache ich auch sehr viel mit mir ab. Ich habe vor kurzem einen Freund getroffen, der hat seine Frau verloren, also aus meiner Klasse. Und ich habe ihn gefragt, so wie es ihm geht, weil er ziemlich gut aussieht. Und dann sagt er, du, der Schein trügt. Ganz oft laufe ich im Krankenhaus, der ist Arzt, sage ich, laufe ich über die Gänge und dann kommen die Tränen und das sieht aber keiner. Und so geht es mir eigentlich auch, muss ich sagen, dass es immer wieder hochkommt. Und das sind so Phasen und dann geht es auch mal wieder eine Weile gut. Und dann gibt es manchmal Sachen, die irgendwas triggern. Und ja, es ist, also nach so einem Jahr dachte ich so, ich wäre jetzt mal gut, aber ich merke, das irgendwie scheint das noch gar nicht der Fall zu sein.
Du hast vorhin schon gesagt, das waren von dir auch Freunde und Vorbilder, ne? 12 Leiterinnen und Leiter, die ja so an den entferntesten Orten der Welt sich für Gott eingesetzt haben, da Schulen gebaut haben, Bäume gepflanzt haben und so weiter. Und da kann ja schon von außen, ne, so die Frage aufkommen, wie kann Gott sowas zulassen? Was hat denn diese Tragödie mit deiner Gottesbeziehung gemacht? Inwiefern hat die verändert?
Ja, es war, also das war mir irgendwie so wichtig, als ich da in dem Bus saß, sofort den Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Das war ich, irgendwie kann mir das gar nicht vorstellen, ohne ihn zu leben. Also egal, was passiert, egal, was kommt. Das wäre für mich das Allerschlimmste, keinen Kontakt mehr zu ihm zu haben. Und deshalb, das war irgendwie das Allerwichtigste, dass ich sofort mit ihm drüber reden musste, bevor so eine Bitterkeit in mein Herz kommt oder ich weiß nicht was da. Und deshalb, also dieser Satz, der hat mir sehr geholfen und der hilft mir auch heute noch, weil wenn man sich überlegt, Gott hat ja auch nicht Jesus ans Kreuz geschlagen. Also er hat es nicht gemacht, aber er hat es zugelassen. Das heißt, diese finstere Wirklichkeit von dieser gebrochenen Welt, die haben wir da hautnah an dem Tag erlebt. Diese Wucht von der Macht, die Satan hat, die haben wir erlebt. Und die Konsequenzen, die tragen wir alle, die wir trauern. Aber zu wissen, dass Gott da draus seinen Sieg schreiben wird, das ist eine Verheißung und das hilft mir. Das heißt, ich sehe es noch nicht, aber ich weiß es tief in mir. Und das ist ja das, was Glaube ausmacht. Das geht über meine Emotionen hinaus und das geht über das, was ich physisch erlebe, hinaus, dass ich ganz tief in mir weiß, das hat er gesagt und das wird er auch tun am Ende. Das heißt, ich will nicht an seiner Güte zweifeln. Der Schmerz ist da, das Unbegreifliche ist da, aber ich würde sagen, die Ewigkeit hat für mich eine ganz neue Bedeutung bekommen. Das ist so zum Greifen nah, wenn du das so erlebst, so von einer Minute auf eine andere sind auf einmal die 12 Freunde, mit denen du gerade noch geredet hast, die sind weg. Und ich hätte keinen von denen ausgesucht, weil die waren wirklich in ihren besten Jahren. Das heißt, also mir kann das genauso gehen. Ich kann auch im nächsten Moment einfach weggenommen werden. Und auf einmal denkst du ganz anders über dein Leben nach. Ganz anders. Ich möchte daran festhalten, er ist gut. Und er wird es am Ende gut machen. Aber wir leben in dieser Welt, die einfach alles andere als perfekt ist. Wo wirklich viele, viele schlimme Sachen jeden Tag passieren. Und ich war da einfach zufällig mittendrin.
Ja. Was ich an deiner Geschichte so bewundernswert finde, ist, dass du direkt in den Kontakt zu Gott gegangen bist. Weil, ne, es gibt ja ganz unterschiedliche Arten, mit so einer Tragödie auch umzugehen. Ich glaube, man kann es auch keinem verübeln, der nach so einem Erlebnis sagt, ey, ich will erstmal mit Gott nichts mehr zu tun haben. Ne, da gebe ich mein ganzes Leben für Gott, setze alles ein und dann passiert sowas.
Ja.
Aber du bist direkt in den Kontakt mit ihm getreten und ich glaube, das ist ganz elementar wichtig für das, wie sich auch die weitere Beziehung zu Gott entwickelt, wie die nächsten Monate und auch Jahre verlaufen werden.
Also wir sind ja auch miteinander im Gespräch und zum Beispiel einer von meinen Kollegen, der hat seine Frau verloren, seine zweite Frau innerhalb von 1,5 Jahren. Und er hat es überlebt, er war auch im Bus und sie war neben ihm, die waren gerade 9 Monate verheiratet. Und er hat es überlebt und das ist nochmal eine andere Dimension. Mhm. Und mit dem bin ich auch im Austausch und er hat eine ganz enge Beziehung zu Gott, aber er versteht es einfach, er sagt einfach, ich kann nicht von den Leuten hören, du bist ein Wunder, dass ich überlebt habe. Mhm. Sagt er, warum lässt er das zu? Mhm. Und das war sehr bewegend. Ich habe ihn im Krankenhaus besucht, als kurz 2 Tage danach. Und ich kam rein und dann fing er an zu singen. Und dann gibt es dieses Lied, In Moments Like This, I Love You, Jesus. Mhm. Und dann, das war seine Antwort. Die Tränen liefen. Und dann haben wir uns alle an Händen gefasst, standen um sein Bett und wir haben das Lied zusammen gesungen. Und ich habe einfach den Himmel so nah gespürt und habe gedacht, was für ein Glaube in so einem Moment, auch einfach an Gott festzuhalten. Mhm. Und er erzählte mir dann später, dass er von Gott gehört hat, ich würde es verstehen, wenn du nie wieder mit mir reden würdest. Das könnte ich verstehen. Krass. Aber ich würde dich vermissen. Mhm. Und
zeigt so viel von Gottes Herz, ne?
Ja, und ich denke, das ist einfach verständlich, wenn Leute an den Punkt kommen, wo sie sagen, ich verstehe es einfach nicht. Hm. Ich kann es nicht verstehen.
Ja. Hm.
Aber am Ende ist es wirklich so, dass es darum geht, also mit ihm in Verbindung zu sein. Und ich glaube, wenn wir dann mal irgendwann die Augen zumachen und bei ihm ankommen, dann ist ja das, was an der Bibel steht, ne? Was kein Auge gehört hat und alles, dass es dann so gut wird. Mhm. Und dass das dann alles vergessen ist. Mhm. Wir haben gerade eine Mitarbeiterin, die hat vor 2 Tagen ein Kind bekommen und ich habe die im Krankenhaus besucht und die hat gesagt, boah, ich war 5 Tage in Wehen, das war so schlimm, aber ich bin so überglücklich jetzt. Das ist alles vergessen. Mhm. Und ich glaube, das ist das, woran ich festhalte und was ich auch jedem, auch von den Zuhörern sagen will, wenn sie was Schweres durchmachen, bleib dran. Mhm. Es wird sich alles lohnen. Ich glaube, wenn du dann bei ihm bist, dann gibt es keine Fragen mehr.
Mhm. Ja. Du hast gerade schon die Zuschauerinnen und Zuschauer angesprochen. Ne, die haben wahrscheinlich nicht das erlebt, was du erlebt hast, aber trotzdem gehen vielleicht manche von ihnen durch irgendwelche Schicksalsschläge, durch irgendwelche Leiterfahrungen. Gibt es denn abschließend was du an Ermutigung noch ihnen sagen möchtest?
Ja, also es ist ein Prozess, ja. Ich habe damals auch gedacht, nach ein paar Wochen, ich habe mir 3 Wochen Zeit genommen, unmittelbar nach dem Unfall, bin zu Freunden ans Meer gefahren und habe so gedacht, ich kann jetzt nicht einfach in den Alltag zurückgehen, ich brauche irgendwie Zeit. Und dann am Ende von dieser Zeit war ich da bei so einem Lobpreisabend und dann kamen auf einmal die Tränen wieder und ich habe gedacht, oh, ich habe doch gedacht, ich habe es jetzt geschafft und habe gesagt, Herr, ich habe gedacht, es ist besser und jetzt kommt mir so vor, als wenn es wieder von vorne losgeht. Und dann habe ich so gespürt, wer zu mir sagt, du willst irgendeinen Knopf drücken. Den Knopf gibt's aber nicht. Mhm. Du kannst mit mir da nur durchlaufen, aber ich lasse dich nicht allein. Mhm. Und das ist so, wenn das im Psalm 23 heißt, dass er mit uns durch den Todes, durch diesen durch dieses Tal, genau, dieses Tal des Todesschatten durchläuft, dann ist er da. Mhm. Und wir haben bei uns in der Familie so ein geflügeltes Wort, das heißt das Aufschlagen des Hirtenstabes. Das heißt, wenn die Schafe im dunklen Tal den Hirten nicht sehen, können sie aber den Stab hören. Und deshalb ist es das Trösten von dem, das Trösten von dem Stab, vom Hirtenstab, ist, du siehst ihn nicht, aber du weißt, er hat dich nicht verlassen. Mhm. Und manchmal fühlt sich das Leben so an, als wenn du alleine bist und dunkel bist und er ist nicht da, aber er ist immer da. Mhm. Und er trägt uns durch und es ist ein Prozess manchmal. Man kann da keinen Knopf drücken. Und doch, sage ich immer, gibt es in der Wüste des Lebens und in diesen Tälern gibt es Schätze zu finden, die du an keinem anderen Ort kriegst. Mhm. Und ich glaube, am Ende führt es dazu, wirklich ihn tiefer zu kennen und noch mehr in ihm verwurzelt zu sein und zu wissen, er ist wirklich ein Vater, der uns trägt und der uns am Ende nach Hause trägt.
Mhm. Vielen Dank, Suse, dass du hier bist. Danke für dein ehrliches Teilen, für dein verletzliches Teilen auch. Und für das Mutmachen am Ende.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Danke auch dir fürs Zuschauen. Bald geht es weiter mit Echt und Ehrlich. Und ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Tschüss.